Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Stefan Brockmann, Medizinaldirektor beim Landesgesundheitsamt, einer der Ratgeber der baden-württembergischen Landesregierung in Sachen Corona. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Guten Morgen, Herr Brockmann. Ihre Ostern, wie sehr sind die anders verlaufen dieses Jahr, als Sie es üblicherweise gewohnt sind?
Kein Osterfrühstück mit der Familie, eigentlich sonst Tradition. Ne? Ansonsten meistens noch irgendwie schön Abendessen in größerer oder mittelgroßer Runde. Das ist alles ausgefallen dieses Jahr, geprägt ein bisschen von Spaziergängen. Das Wetter war ja schön, Gartenarbeit, das war gut. Und was nicht so schön war, war, dass relativ viel Arbeit anstand, um diese Woche jetzt vorzubereiten.
Ja. Wie akribisch halten Sie sich persönlich eigentlich an die Vorschriften, die Sie miterlassen haben?
Naja, also ich habe die Vorschriften natürlich in keinster Weise erlassen. Wir sind ja nur die fachlichen Berater dazu. Was dann politisch entschieden wird, ist schon nochmal einfach eine zweite Sache. Aber wir halten uns schon dran. Ich muss mich dran halten. Man ist ja auch im Kontext. Also ich war leider bei einer Trauerfeier letzte Woche und da ist es ja so, dass die Dinge vorgegeben sind und dann sind eben nur die engsten Angehörigen und noch zwei oder drei andere Personen zugelassen.
Sind oder waren Sie eigentlich mit allem einverstanden, was es an strengen Auflagen inzwischen gibt in Deutschland?
Naja, wir haben natürlich schon Diskussionen, gesamtgesellschaftlich, epidemiologisch, medizinisch. Da gehen die Ideen ja schon auseinander, das ist schon ganz klar. Und ich meine, es ist schwierig zu sagen, ich hätte es jetzt anders gemacht. Aber wir haben schon natürlich in den Beraterrunden, in unserem eigenen Haus, in unserem Arbeitsgebiet schon unterschiedliche Auffassungen, die diskutiert werden.
Wobei natürlich schlussendlich eine Beschlusslage dann da ist, auch für die Landesregierung, die etwas umsetzen muss, was natürlich mit vielen Eventualitäten und Unsicherheiten behaftet ist.
Ja, klar. Ich meine, so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, haben wir ja in den letzten 100 Jahren, glaube ich, nicht gehabt. Ne? Und davor weiß ich es auch nicht genau. Also teilweise fahren wir ja schon auf sich, das ist klar, das weiß man. Und die unterschiedlichen Dinge, die da anstehen, die kennen wir einfach nicht. Also wir müssen uns entscheiden und Dinge fordern. Ne? Shutdown, Schulen schließen, hat man ja früher einfach nicht für möglich gehalten. Und jetzt müssen wir es machen und schauen, wie sich das entwickelt.
Die große Angst der Verantwortlichen war ja, dass man die Situation in den Krankenhäusern nicht mehr unter Kontrolle hat, dass es zu wenig Intensivbetten und zu wenig Beatmungsmöglichkeiten gibt. Wie sieht da die aktuelle Situation aus?
Ja, also wir haben ja in großen Anstrengungen den medizinischen Sektor vorbereitet. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wir haben ja in Baden-Württemberg und Deutschland sehr viele Krankenhäuser gemessen am internationalen Standard sozusagen. Wir haben viele Intensivbetten. Die Landesregierung hat da noch massiv aufgestockt. Ja. Und ich glaube, wir sind da sehr gut vorbereitet. Es gibt jetzt zahlreiche Kapazitäten, die noch frei sind, die wir möglicherweise brauchen werden in Zukunft. Und also da sind wir momentan, glaube ich, gut aufgestellt und haben weder eine Überlastung noch eine Auslastung, sondern ja eher in teilweise Krankenhäuser, die jetzt Kapazitäten frei haben.
Das heißt, für die nächsten Tage oder vielleicht für die nächsten 2-3 Wochen ist die Situation in jedem Fall unter Kontrolle, was die Krankenhäuser angeht. Würden Sie so weit gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, glaube ich, Stand letzte Woche ungefähr 500 belegte Intensivbetten bei uns. Ne? Die Kapazitäten liegen insgesamt bei den Intensivbetten bei über 2000, wobei das ja nicht nur die Covid-Patienten sind, die ein Intensivbett brauchen, sondern ja auch mal ein Herzinfarkt-Patient. Aber da gibt es Luft nach oben und wir rechnen nach vorne sozusagen in Modellen, wie viele Betten wir bei der jetzigen Zahl in 3 Wochen brauchen werden, weil die Personen ja nicht sofort, wenn sie krank werden, intensivpflichtig werden. Und das haben wir eingepreist und damit können wir gut planen und sehen auch, wie gut unsere Kapazitäten noch ausreichen werden.
Stefan Brockmann ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Arzt, Infektionsspezialist, Medizinaldirektor beim Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. Ein Mann, der im Übrigen auch klarerweise die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts kennt. Herr Brockmann, wie sehen die aus?
Ja, stand, glaube ich, gestern Abend 125.000 Erkrankungsfälle in Deutschland. In Baden-Württemberg haben wir ziemlich genau 25.000, also ungefähr ein Fünftel. Das heißt, wir sind ein bisschen dem Bundestrend voraus. Ne? Also der Süden Deutschlands hat ja aufgrund der Reiserückkehrer seinerzeit aus Österreich und Italien da leider die Vorreiterrolle übernommen. Und deswegen haben wir in Baden-Württemberg und Bayern einen höheren Anteil an der Gesamtlast Deutschlands.
Also Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen sind die drei Bundesländer, die coronatechnisch am härtesten betroffen sind.
Ja, in Nordrhein-Westfalen gab es ja dieses Ereignis durch den Karneval, ne? Also eingeschleppt und getriggert in Heinsberg. Ne? Und bei uns hier in Baden-Württemberg, Bayern, durch die Reiserückkehrer aus Italien und Österreich, also im Zusammenhang mit den Schulferien.
Wenn Sie sich die Entwicklung der Robert-Koch-Institutszahlen für Baden-Württemberg der letzten Woche oder der letzten zwei Wochen und die Steigerungsraten genauer angucken, stimmt Sie das hoffnungsvoll?
Naja, es sind ja immer zwei Seiten der Medaille. Also hoffnungsvoll insofern, dass man ganz deutlich sieht mit dieser Verzögerung von ungefähr zwei Wochen, dass die Fallzahlen eben fallen. Ja, wir haben ja eine Woche lang ein Plateau gesehen, ja, in Baden-Württemberg immer bei 1000 Fällen. Und inzwischen sind die Fallzahlen ja deutlich rückläufig, also 300, 400, 500 Erkrankte pro Tag für Baden-Württemberg.
Die Reproduktionszahl, das ist also die Zahl, für die ein infizierter Mensch oder die ein infizierter Mensch andere ansteckt, liegt bundesweit, glaube ich, bei 1,2%. Ist das eine gute oder keine ganz so gute Nachricht?
Ja, also es sind nicht 1,2%, sondern es ist 1,2. Ja. Das bedeutet, einer steckt im Mittel 1,2 andere an. Und das ist natürlich schon mal eine gute Nachricht. Denn das bedeutet, dass es zwar noch leicht wächst, aber nicht sehr stark. Wir in Baden-Württemberg sind momentan ja bei abfallenden Zahlen, sogar bei einer Reproduktionszahl, die kleiner 1 ist. Also im Mittel schafft ein Erkrankter dann nicht mal einen. Deswegen fallen die Zahlen.
Ne? Klar.
Also wir haben das Plateau mit ungefähr 1000 Fällen ja ungefähr letzte oder vorletzte Woche verlassen und haben jetzt noch 300, 400, 500 Fälle, die neu dazukommen. Wird ein bisschen ansteigen in den nächsten Tagen, weil ja über die Ostertage niemand beim Arzt war. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall gefallen und damit haben wir momentan eigentlich eine Reproduktionszahl, die unter 1 liegt. Das ist der gute Teil der Geschichte.
Wenn man sich jetzt diese Zahlen anguckt, auch im Vergleich zu anderen Ländern, auch um uns herum, ist es insofern auch eine trügerische Sicherheit, dass wenn man dann irgendwann alles wieder aufmacht, dass nach ein, zwei oder drei Wochen es wieder ganz, ganz anders aussehen kann?
Ja, ich hatte schon gesagt, also die Medaille hat immer zwei Seiten und jetzt sozusagen die stabile Phase oder sogar eine Zahl, die Phase mit den rückgehenden Zahlen bedeutet eben das eine, aber das bedeutet ja auch, dass wir keine Immunität in der Bevölkerung entwickeln. Das bedeutet, wir sind als Bevölkerung nach wie vor empfänglich dafür. Und sobald wir lockern, ja, wird es so sein, es kann gar nicht anders sein, dass die Fallzahlen wieder etwas ansteigen. Und wir werden halt sozusagen jetzt durchmanövrieren müssen mit den gelockerten Maßnahmen, die zu Erkrankungen führen, aber eben nicht dem überproportionalen Anstieg, der wieder unsere Systeme an die Grenze bringen wird.
Ihre Zeit vermutlich auch zu 100% aktuell ausgefüllt mit Corona?
Ja, leider ein bisschen mehr als 100% sozusagen. Ne? Also zumindest in Bezug auf die normale Arbeitszeit. Wir haben natürlich ein paar andere Dinge, die auch laufen müssen. Es gibt ja auch andere Infektionskrankheiten oder Probleme im Gesundheitsschutz. Aber ganz, ganz überwiegend Corona, ja.
Wir wollten darüber reden, dass es und warum es Zweifel gibt an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die fast täglich veröffentlicht werden. Das fängt bei der infizierten Zahl an. Kritikpunkt, es wird keine Unterscheidung gemacht zwischen einem leichten, einem mittleren, einem schweren und einem schwersten Verlauf. Wie sehen Sie das?
Naja, also eine Kritik an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ist in dem Sinne natürlich da nicht angebracht, denn das RKI bekommt eben übermittelt von den Landesinstituten, also zum Beispiel vom Landesgesundheitsamt, wie viele Fälle es pro Zeiteinheit, also pro Tag gibt. Und da gibt es keine weiteren Daten dazu, außer natürlich das Alter und das Geschlecht. Und wir haben natürlich auf Landesebene schon weitere Angaben. Hat der Patient eine Lungenentzündung? Ist der Patient ins Krankenhaus eingewiesen worden? Und diese Dinge stellen wir ja auch online. Die sind in unserem täglichen Lagebericht veröffentlicht. Und das lässt sich eigentlich schon einsehen. Deswegen.
Aber was ist beispielsweise dann mit dieser Sterblichkeitsquote? Da wird ja auch nicht unterschieden, ob jemand mit Corona gestorben ist oder ursächlich an Corona gestorben ist.
Ja, also die Übermittlung kommt eben, wenn ein Patient verstorben ist, also vom Gesundheitsamt, dann das Landesgesundheitsamt. Und dort wird dann eben gekennzeichnet, ob man nach dem, was man weiß und vermutet, eben Coronavirus-Erkrankung ursächlich war. Ne? Also er hat eine Lungenentzündung akut und hat den Nachweis gehabt, war krank geworden und verstirbt dann. Oder ob der Patient zum Beispiel verstorben ist, hat einen Unfall gehabt und war irgendwie Corona-positiv. Ne? Dann hätte man sagen, der ist mit Corona verstorben. Ne? Und diese Abgrenzung ist natürlich nicht so ganz einfach. Denn vor allem sehr alte Menschen sterben ja einfach, weil das Leben manchmal einfach zu Ende geht. Ne? Mhm. Und dann ist es nicht immer so einfach zu sagen, naja, der ist jetzt wirklich an dieser Infektion verstorben. Oder er ist verstorben, weil seine Zeit abgelaufen ist und er war auch Corona-positiv. Also diese Trennung ist ein bisschen schwierig.
Was ist eigentlich mit dieser Dunkelziffer? Also wenn Sie sich dunkelziffertechnisch mal durchgoogeln, finden Sie eine Dunkelziffer für Deutschland mit dem Faktor 2 bis zum Faktor 20. Also nochmal 125.000 infizierte offizielle Zahl. Das wären dann 250.000 oder im Extremfall 2,5 Millionen Infizierte.
Ja, also es ist natürlich immer so, dass es eine Dunkelziffer gibt. Das ist im Meldewesen und in der Surveillance, also in der Überwachung der Infektionskrankheiten immer so. Wir kennen das ganz klassisch, dass die Dunkelziffer eigentlich zwischen 10% und 99% ist. Kommt ein bisschen drauf an, was für Krankheitserreger das sind und wie schwerwiegend die Erkrankung ist. Je schwerer die Erkrankung ist, desto größer ist die Chance, dass sie diagnostiziert wird und dann die Dunkelziffer nicht so hoch ist. Bei Corona glauben wir eigentlich, wobei wir jetzt bei uns in Deutschland noch keine detaillierten Daten vorliegen haben, dass die Dunkelziffer schon so im Bereich zwischen 5 und 10 liegt, nach unserer Schätzung. Wenn man zum Beispiel schaut, was die Österreicher jetzt am Wochenende publiziert haben aus ihrer ersten Prävalenzstudie.
Welche Zahl haben die?
Die haben von 1.544 Personen 0,33%, also 5 Personen aus der Bevölkerung aus einem zufällig gewählten Stichprobe eben positiv getestet. Und wenn man das dann eben anschaut, dann sagt man, okay, zu diesem Zeitpunkt war 0,3%, ne, also 3 von 1000 positiv. Und wenn man das dann wiederum ins Verhältnis setzt der Fälle, die in den letzten Tagen gemeldet wurden, ne, dann kommt da so eine Dunkelziffer raus, die deutlich über 10 liegt.
Wenn wir, Herr Brockmann, über das Coronavirus sprechen, es ist hoch ansteckend, wie wir es eigentlich immer geahnt oder gewusst haben, aber es ist gefährlicher, als wir und vor allem auch die Fachleute am Anfang gedacht haben.
Ja, wir haben jetzt schon gelernt in den letzten Wochen, dass es noch ansteckender ist, wie zunächst angenommen, deutlich ansteckender als zum Beispiel Influenza-Viren. Das haben wir gesehen, ne, oder sehen wir. Wir sehen auch, das ist das Schöne, dass es durch Schutzmaßnahmen ja ganz gut in den Griff zu kriegen ist. Also Tröpfcheninfektion, die alles entscheidende Route der Übertragung.
Das steht fest. Also an Husten, an Niesen ist deutlich häufiger und deutlich gefährlicher, als irgendwie 2,5 Viren an einer Türklinke abzugreifen.
Ja, die Übertragung durch unbelebte Flächen, ne, ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Also man kann natürlich dann Viren nachweisen auf unbelebten Flächen, auf glatten Oberflächen dann besser wie auf nicht glatten. Und deswegen besteht natürlich die Chance einer Übertragung. Das ist aber eher eine theoretische Geschichte, das Anhusten und Anniesen und noch die eigenen Hände. Das sind die Übertragungswege, die relevant sind.
Was entscheidet darüber, wie die Krankheit verläuft, wenn man sie denn bekommt? Ist es auch die Virendosis, also eine heftige Virendosis, würde ja auch erklären, warum gesunde Ärzte, Schwestern in chinesischen und italienischen Krankenhäusern gestorben sind?
Ja, die Viruslast oder Dosis spielt natürlich eine große Rolle, wobei das extrem schwierig sozusagen wissenschaftlich aufzuarbeiten ist. Also im Laborversuch natürlich oder im Tierversuch schon, aber im Menschenversuch kann man das ja
das nicht kann man nicht messen.
Ja, das kann man natürlich so nicht machen, aber wir sehen natürlich, dass die Menschen, die den engen Kontakt haben, also zum Beispiel im pflegerischen Bereich, im medizinischen Bereich, dass die dann eben ja höhere Erkrankungschancen haben. Insofern ist das eigentlich schon klar.
Was ist mit dem Infektionspfad? Macht es für die Entwicklung der Krankheit einen Unterschied, ob das Virus durch den Mund, durch die Nase oder durch die Augen in meinen Körper kommt?
Naja, wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, aber das ist eben gekoppelt mit der Viruslast wieder. Ne? Denn wenn man eben angenossen wird, ne, oder angehustet wird, bekommt man das eben dann in die Atemluft und dann dürfte es egal sein, ob es jetzt über die Nase oder über den Mund reingeht. Aber es ist dann wiederum eine Frage der Dosis und nicht so sehr des Eintrittspfades.
Ist dieses Virus immer gleich stark in seiner Wirkung oder gibt es da auch stärkere oder schwächere Viren?
Also es gibt ja verschiedene Virusstämme, das haben genetische Untersuchungen jetzt schon gezeigt. Es ist nicht so ganz klar, welche Viren jetzt sozusagen oder welche dieser Subtypen denn jetzt mit welchen Krankheitslasten einhergehen. Also wir würden, glaube ich, erstmal, obwohl ich dafür jetzt kein Spezialist bin, sagen, dass das nicht entscheidend ist.
Dann gibt es noch das Immunsystem, das ja eine ganz zentrale Rolle spielt bei der Bekämpfung dieser Krankheit. Kann man die einfache Rechnung aufmachen? Je besser und je stärker das Immunsystem eines Menschen, desto besser und desto schneller kommt er auch mit dieser Krankheit klar?
Ja, auf jeden Fall. Wobei die Frage natürlich immer ist, was ist denn jetzt ein gutes oder noch besseres Immunsystem? Was wir sehen, wenn man den Spieß rumdreht oder von der anderen Seite drauf schaut, ist, dass die Menschen, die eine echte Immunsuppression haben, also über Medikamente, über entsprechende Grunderkrankungen, ein deutlich erhöhtes Risiko A für die Erkrankung und B dann auch für die Hospitalisierung, also für die Krankenhauseinweisung haben.
Wir alle haben ein Stück weit unser Verhalten verändert, um uns vor Corona zu schützen. Wenn wir es nochmal kurz zusammenfassen, Herr Brockmann, aus Ihrer Sicht, was ist am wichtigsten, diesen imaginären Abstand von 1,5 bis 2 Meter einzuhalten?
Ja, Abstand halten, ganz klar. Die WHO sagt ja 3 feet, ne, das ist also die angloamerikanische Einheit, ne, das entspräche 1 Meter. Die anderen sagen 1,5 oder 2 Meter. Also wichtig ist einfach Abstand halten. Die Tröpfchen sind ja sozusagen der Hauptübertragungsweg und diese schweben nicht im Raum, sondern die fallen. Also man spuckt sie, wenn man es etwas profan ausdrückt, ja einfach aus. Und deswegen ist der Abstand wichtig und die Händehygiene.
Was ist eigentlich mit dieser Befürchtung, dass sich Virenteilchen oder kleinste Virenteilchen länger als gedacht in der Luft halten und sich auch über einen Zeitraum von bis zu 10 Metern dann irgendwie bei Menschen festsetzen können?
Ja, also wissenschaftlich gesehen muss man das ein bisschen differenzieren. Also diese sogenannten Droplet Nuclei, das sind Tröpfchenkerne, die können tatsächlich schweben. Das kennen wir zum Beispiel von Masernerkrankungen, ne? Oder auch von der Tuberkulose. Und diese bleiben tatsächlich im Raum. Und sind damit dann natürlich hoch ansteckend. Deswegen ist Masern auch die Erkrankung mit den höchsten Ansteckungsraten. Und das andere sind eben die Tröpfchen. Das ist das, was wir bei Corona sehen. Und die fallen einfach in dem Abstand von einem Meter oder 1,5. Und deswegen hilft der Abstand. In der Realität, wenn man tatsächlich Versuche macht, sozusagen, dann sieht man, dass es immer so eine Mischung ist. Also es, klar ist es eine Tröpfcheninfektion, aber es gibt dann halt auch einen gewissen Anteil kleiner Tröpfchen, die dann eben etwas länger in der Luft sein können. Deswegen ist es nicht so eine ganze Schwarz-Weiß-Geschichte.
Also, heute treffen sich virtuell gesehen die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder, ich glaube ab 14 Uhr. Was bisher durchgesickert ist, worauf man sich verständigt hat und wo es noch Differenzen gibt. Versammlungsverbot, Reiseverbot wird verlängert für die nächsten 2 Wochen bis zum 3. Mai. Ist das auch Ihr Stand?
Also ich kenne den Stand im Detail nicht. Ne? Da wird ja, also man, es gibt ja viele Wasserstandsberichte, aber es scheint ja schon auch vernünftig zu sein, dass man sagt, naja, also diese Dinge, die jetzt wirklich Hochrisiko sind, also viele Menschen auf engem Raum, die möchte man nach wie vor vermeiden. Also Großveranstaltungen, Versammlungsverbote und Ähnliches. Und an anderen Stellen wird man eben langsam versuchen müssen, in den Alltag zurückzukommen.
Ja. Bedeutet aber, um bei den Großveranstaltungen zu bleiben, es ist schlecht vorstellbar oder kaum vorstellbar, dass es Veranstaltungen wie das Volksfest in Stuttgart, das Oktoberfest in München, Fußballspiele mit 50 oder 60.000 Zuschauern in diesem Jahr noch geben wird?
Ja, das finde ich, also vom Grundsatz her ja, wobei ich denke, jetzt auf der Zeitschiene ist es ein bisschen schwierig zu sehen nochmal. Also ich sehe mich momentan nicht in der Lage, eine Aussage von September oder den Oktober zu machen, wenn man jetzt an die Erntedank- und Volksfeste denkt. Aber jetzt sozusagen vor der Sommerpause wird es schon so sein, dass wir mit den großen Veranstaltungen wohl schon eher sehr zurückhaltend sein müssen.
Das heißt, Sie gucken bis Ende Juni. Also für die nächsten 2,5 Monate plus minus.
Also ich würde jetzt mal auf diese Zeitschiene schauen und man muss natürlich, so wie wir es jetzt im März auch gemacht haben, erstmal unsere Maßnahmen, dann wird man einige Wochen brauchen, bis man überhaupt etwas sieht, ne? Weil es eben ja dauert von Ansteckung bis zur Erkrankung und bis zur Meldung und dann muss man das bewerten und begleiten. Das heißt, wir werden ein paar Wochen brauchen. Ja. Um überhaupt zu sehen, was denn wir mit den Maßnahmen, Lockerungen, die jetzt kommen werden, tatsächlich, was diese bedeuten und wie wir damit umgehen.
Es wird bei dem Treffen der Bundeskanzlerin, bei dem virtuellen Treffen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Bundesländern auch darum gehen, wie man mit den Schulöffnungen vorangehen soll. Es gibt die Empfehlung der Leopoldina, mit den Kleinen, mit den Jungen, mit den, keine Ahnung, erst Zweitklässlern anzufangen. Ist das gut? Wäre das gut aus Ihrer Sicht?
Ja, wir denken ja eher, dass wir mit denen anfangen sollten, die eben Schulabschlüsse machen oder den Wechsel von Grundschule in die weiterführende Schule haben, damit eben gewährleistet ist, ne, dass dann
Abstand.
Zum einen mal, dass ein geregelter Schulbetrieb in Zukunft dann möglich ist, denn wenn Schüler ja ihre Abschlüsse nicht machen können oder man sozusagen von der Grundschule dann nicht in die weiterführende Schule kommt, haben wir Probleme. Das ist ja klar. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir die Abstandsregelungen, wie wir es vorher schon ja besprochen haben, ein bisschen brauchen, damit wir die Epidemie einigermaßen unter Kontrolle halten können. Ja. Und da ist es natürlich, je kleiner die Kinder werden, umso problematischer.
Da gibt es ja jetzt, was den Abstand angeht, den Vorschlag, also bis in den Sommer herein Kitas geschlossen zu halten, weil kleine Kinder diesen Abstand nicht einhalten. Jetzt gibt es wiederum andere, die sagen, das sei die Vollkatastrophe. Das würde auch im sozialen Bereich alles zusammenbrechen lassen, was zusammenbrechen kann. Wie sehen Sie es?
Ja, die gesamtgesellschaftliche Betrachtung ist natürlich wichtig, aber es ist schon wirklich schwierig zu sehen. Also auf der einen Seite wissen wir, dass die Kinder sehr viele Kontakte haben, sich leicht untereinander anstecken. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es wenig schwere Erkrankungsfälle gibt. Also diese Erkrankungen sind sozusagen relativ harmlos. Aber die Kinder tragen das dann eben ja auch eben wieder in andere Bevölkerungsgruppen, also zu ihren älteren Geschwistern, zu den Eltern und dann zu den Großeltern. Und deswegen befürchtet man eben, dass sie ein Motor der ganzen Geschichte sind, unabhängig von der eigenen, eher geringeren Krankheitslast, die sie haben. Und deswegen ist man ein bisschen zurückhaltend.
Also was die Großeltern angeht, man hat ja jetzt Altenheime und Pflegeheime so beeinflusst und so in ihrer Substanz verändert, dass diese Alten- und Pflegeheime zumindest temporär Gefängnissen gleichen. Wie lange kann man sowas aufrechterhalten?
Also ich glaube nicht, dass sie Gefängnissen gleichen.
Es darf keiner rein und es darf keiner raus.
Es sind Ausnahmen ja möglich. In unserer Rechtsverordnung steht, dass man das natürlich mit dem Heim als Angehörige schon besprechen kann und Maßnahmen zum Beispiel, also Besuche mit Schutzkleidung, dann möglich sein können. Also so schwarz-weiß ist es nicht. Ich denke auch, dass wir gut überlegen müssen, wie wir damit in Zukunft umgehen werden. Also dieser Diskrepanz zwischen der dem dringenden Bedürfnis, diese Menschen zu schützen und sie gleichzeitig sozusagen aber zu isolieren im Sinne einer Schädigung oder einem Entzug der sozialen Kontakte. Also das ist eine extrem schwierige Geschichte.
Also unstrittig ist ja, dass wir Eingriffe in unsere Freiheitsrechte erleben, wie es sie zumindest, ich kann mich an keinen Zeitpunkt meines eigenen Lebens erinnern, wie es sie jemals gegeben hat. Wie lange kann man so etwas aufrechterhalten?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, wie lange man das kann. Also ich finde das auch schwierig, ne? Vor allem wenn es um die Freiheitsrechte geht, ne? Grenzschließungen, Reisebeschränkungen und so weiter sind eine schwierige Geschichte und man muss da wirklich, glaube ich, gut abwägen. Also aus epidemiologischer Sicht ist es ja relativ einfach. Die Politiker haben es da schwerer, die Entscheidung treffen müssen.
Andere Seuchen, andere Krankheiten, was ist Ihr ganz persönlicher Schwerpunkt vor Corona gewesen, Herr Brockmann?
Also wir arbeiten oder ich arbeite sehr viel mit den Zoonosen insgesamt, also den Erregern, die von Tier auf Mensch übergehen. Das ist ja so ein Schwerpunkt in Süddeutschland, Hantavirus-Erkrankungen zum Beispiel, also von Rötelmäusen auf Menschen übertragen.
Also wenn Sie die Tiere ansprechen, ist das eigentlich eindeutig und klar geklärt, dass der Ursprung dieser Virusgeschichte auf einem Tiermarkt in China passiert ist, von einem Tier auf eine Fledermaus möglicherweise auf einen Menschen?
Also ganz eindeutig geklärt ist es, glaube ich, noch nicht, aber die Evidenz ist schon da, zumal wir ja wissen, dass Coronaviren eben in diesen Tieren sozusagen sein Reservoir hat. Also insofern würde ich jetzt nicht dran zweifeln, ein paar Details kommen da sicherlich noch. Was nicht so ganz klar war, ist, ob das denn wirklich erst im Dezember anfing oder ob das nicht schon ein bisschen früher lief. Also da wird vielleicht sozusagen das kommende Jahr noch die ein oder andere Information zutage bringen.
Durchs Netz geistern ja auch vielerlei Meldungen der Gestalt, dass dieses Virus in einem chinesischen Labor gezüchtet worden sei, dort irgendwie freigesetzt wurde, wahlweise die Amerikaner in China dieses freigesetzt hätten. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich halte es für krude Theorie. Also ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, ist der Ursprung dieser Ideen, also Verschwörungstheorien gibt es ja immer, aber der Ursprung dieser Idee oder der Aufhänger ist, glaube ich, dass es in Wuhan selbst oder in der Provinz Hubei ein größeres virologisches Institut gibt, das sich maßgeblich mit Coronaviren beschäftigt und diese Dinge werden ja dann gerne als Steilvorlage verwendet.
Die Virologen in Deutschland, sind das die neuen Entscheider dieses Landes?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Also es sind die neuen Berater, die Epidemiologen, Virologen, oder nicht die neuen, sondern die momentanen, glaube ich. Und es wird sich mit der Epidemie oder mit dem Epidemieverlauf auch widerlegen, glaube ich. Auch wenn es nicht gleich morgen kommt, sondern erst in ein paar Monaten.
Wie ist es jetzt aktuell bei Ihnen? Also Sie beraten die Landesregierung, Sie beraten Herrn Kretschmann in den Entscheidungen, die dann gefällt werden. Wie viel von dem, was Sie vorgeschlagen haben, findet da Eingang?
Ja, es ist, glaube ich, primär gar nicht so, dass wir konkret vorschlagen, sondern es wird diskutiert, es werden Fakten auf den Tisch gelegt, es wird beleuchtet, was wissen wir denn, wie sieht der Epidemiologe das, wie sieht der Virologe das, wie sieht der Intensivmediziner das, ne? Und aus diesem Konglomerat der Informationen entstehen dann die ein oder anderen Tendenzen, ne? Macht man die Schulen auf und eher die älteren Kinder oder eher die kleineren. Und letztendlich ist es dann aber eine politische Entscheidung.
Wie einig sind sich eigentlich die Virologen oder nochmal anders gefragt, können die sich überhaupt einig sein, weil sie ja immer in die Zukunft gucken müssen, immer mit Wahrscheinlichkeiten und Eventualitäten arbeiten?
Naja, also Einigkeit ist natürlich kein guter Trigger für die Wissenschaft. Ja? Also man braucht ja immer neue Ideen und andere Ideen, um weiterzukommen.
Und Widerspruch.
Und Widerspruch, ne? Also daran wächst die ganze Geschichte. Ja, insofern ist es, glaube ich, nicht Ziel, dass man sich über Dinge einig ist, sondern die Dinge müssen eben von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Und dann kommt man trotzdem zu einer Entscheidung, die jetzt nochmal auf das Treffen heute in Berlin zu kommen, also die Schalte zwischen Merkel und den Regierungschefs, die dann einheitlich ausfallen soll, weil wir keinen neuen föderalen Flickenteppich brauchen können?
Ja, es wäre natürlich schön, wenn das wirklich einheitlich stattfindet. Ich meine, die Länder haben ja, soweit man das jetzt wahrnehmen konnte, unterschiedliche Positionen, zumindest in manchen Punkten. Aber es wäre ja schon schön, wenn wir zu einheitlichen Regelungen kommen würden.
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Politik und mit den Spitzenpolitikern in den letzten Wochen gemacht, vor dem Hintergrund, dass Sie vermutlich davor niemals so intensiv diesen Kontakt hatten?
Also was schön ist, ist, dass man oder dass wir tatsächlich geschätzt werden als Berater. Das merkt man, glaube ich, ne? Also dass man gehört wird und dass sie doch entgegen der landläufigen Meinung, die man so hat, tatsächlich zuhören können und sich eben genau informieren und eben auch nachfragen, wie das denn ist. Und das habe ich nicht verstanden. Und das fand ich oder finde ich eigentlich wirklich gut.
Haben Sie das Gefühl, die tun sich mit ihren Entscheidungen durchaus schwer?
Also wir treffen ja nicht die Entscheidung, sondern die müssen entscheiden, also mit unseren Informationen. Nein, ich glaube nicht. Also das ist, glaube ich, ein politisches Geschäft, dass man die Entscheidung trifft. Und die Entscheidungen werden auch selbst gefällt. Die fällen ja nicht die Berater oder Experten. Und die tun sich nicht schwer, sondern ich habe das Gefühl, dass es eine Hilfe ist.
Deutschland ist Testweltmeister. Ich habe mir nochmal aktuell die Zahl angeguckt. Pro Woche werden 350.000 Menschen in Deutschland getestet. Wenn man das allerdings hochrechnet, dann braucht es mehr als 4 Jahre, bis jeder Deutsche getestet ist. Ziemlich lang.
Ja, wir wollen nicht alle Deutschen testen. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen die testen, die ja krank sind, entsprechende Symptome haben oder diejenigen, die engen Kontakt hatten, vielleicht noch in Ausnahmesituationen oder im Rahmen von Häufungen, Personengruppen.
Wie viele von diesen 80 Millionen werden dann plus minus getestet werden oder sollen getestet werden?
Das weiß ich nicht. Also das kann ich so nicht sagen. Also das fällt mir schwierig. Wichtiger wird eher sein für die nähere Zukunft, wie können wir die Tests, die da sind, wie Antikörpertests zum Beispiel einsetzen, um mehr zu erfahren, um zu sehen, ob Personal zum Beispiel im Pflege- oder im Krankenhausbereich schon immun ist und wie groß die Durchseuchung in der Bevölkerung tatsächlich ist.
Wann kriegen wir denn endlich einen wirklich zuverlässigen Antikörpertest?
Das weiß ich nicht, wann wir welche bekommen. Es gibt inzwischen einige Tests auf dem Markt. Mhm. Es gibt ja auch Studien, die schon durchgeführt worden sind. Heinsberg und es laufen große Studien, die von Bundesseite geplant ist mit Blutspendern und Ähnlichem. Und dann wird man die Tests, die da sind, erstmal überprüfen können auf ihre Güte. Und zum einen finden Neu- oder Weiterentwicklungen statt, sodass wir wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen schon nochmal einen Sprung machen werden.
Was ist mit den Medikamenten? Also es werden ja Medikamente, die schon auf dem Markt sind, gegen andere Krankheiten ausprobiert. Welche Erfahrungen hat man da bisher gemacht?
Ja, es gibt ja durchaus positive Ansätze, dass Medikamente, die für andere Dinge zugelassen sind, wirksam sein könnten. Es laufen klinische Studien dazu. Aus dem Ausland hat man auch entsprechend positive Informationen, sodass man hoffen kann, dass im Laufe des Sommers schon das eine oder andere Medikament auf den Markt kommt, das dann sozusagen schwere Krankheitsverläufe mildern kann.
Und dann ganz zum Schluss die Mutter aller Fragen. Wann kommt die Impfung? Und die Lösung nicht aller, aber doch vieler Probleme.
Ja, schön wäre es. Wir wüssten es genau. Es gibt ja jetzt zahlreiche Bestrebungen, Impfstoffe zu entwickeln. Die Impfstoffentwicklung selbst ist ja, glaube ich, auch ganz gut fortgeschritten, deutscher und ausländischer Forscher. Die Frage wird dann nochmal sein, wie sicher ist der Impfstoff und wie wirksam. Das heißt, man muss es zunächst im Tierversuch und dann sozusagen nochmal mit Freiwilligen testen. Und das wird dauern bis nächstes Jahr nach meiner Einschätzung.
Anfang nächsten Jahres, Mitte oder Ende nächsten Jahres?
Ich persönlich glaube Mitte nächsten Jahres.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört. SWR1.